Und zu Eddie möchte ich auch noch gern was sagen. Und zwar, wir haben ja auch vor 2 Jahren geheiratet und wir haben im Mai geheiratet. Und man weiß ja, dass der Mai, im April. Und man sagt ja immer, der April macht, was er will. Und so haben wir auch angefangen, für gutes Wetter an unserer Hochzeit zu glauben. Wir haben angefangen, wirklich ab dem Zeitpunkt, wo das Datum feststand, haben wir angefangen, immer gutes Wetter zu sprechen. Wir haben gesagt, an diesem Tag wird die Sonne scheinen, an diesem Tag wird es einfach herrlich sein. Und ich kann euch eins sagen, ein Tag davor hat es gestürmt, es hat geregnet und es sah nicht so aus wie eine schöne Hochzeit. Wir hatten aber trotzdem unseren Glauben nicht verloren und haben noch gesagt, zum Beispiel, wir haben die Blumen geholt und als wir die Blumen abgeholt haben, hat die Frau gesagt, oh, Sie haben sich aber ein tolles Wetter ausgesucht. Dann habe ich gesagt, Sie werden sich noch wundern, Sie brauchen morgen noch einen Sonnenschirm. Und im Endeffekt sind wir morgens aufgestanden am Tag unserer Hochzeit, es hat geschneit. Okay, alles klar. Wir haben uns immer noch nicht unterkriegen lassen und sind dann zum Standesamt gefahren. Und es war schon ein bisschen frisch, aber wir hatten trotzdem den Glauben, dass wir Sonne haben werden. Ich sagte, auch wenn nur über dem Platz, bei dem wir nachher feiern und unsere Hochzeit feiern, ein Bogen ausgeschnitten wird und da die Sonne drauf scheint und überall soll es von mir aus regnen und stürmen, bei uns wird schönes Wetter sein. Und wisst ihr, was passiert ist? Wir hatten das schönste Wetter. Wir hatten wirklich bestimmt 20 Grad, alle hatten viel Spaß, wir hatten schöne Bilder. Es war wirklich traumhaft. Am Abend hat es sogar geschneit, da war das aber uns egal, das war okay. Wir hatten eine Hochzeit, sagen wir mal 4 Jahreszeiten. Ja, es gibt so Pizzen, 4 Jahreszeiten. Wir hatten eine Hochzeit mit 4 Jahreszeiten, aber der Hauptteil der Hochzeit hat unter sehr, sehr gutem Wetter stattgefunden. Und ich will einfach sagen, warum hatten wir so gutes Wetter oder warum hattet ihr gutes Wetter? Das hat auch einen bestimmten Grund. Viele Christen erleben leider nicht das Allerbeste von Gott, weil sie leider einen Mangel haben an Erkenntnis. Sie wissen gar nicht, dass man zum Beispiel für gutes Wetter glauben kann. Sie wissen gar nicht, dass man selber zu dem Wetter sprechen kann und dass das Wetter einem gehorchen muss. Wir sehen diese Beispiele ja auch bei Jesus. Und das ist leider der Punkt. Ja? Dadurch, dass wir einen Mangel haben in gewissen Bereichen, können wir leider nicht immer in dem Sieg leben, den Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Und es gibt da auch verschiedene Stufen. Zum Beispiel gibt es eben die Christen, die vielleicht in gewissen Bereichen keine Erkenntnis haben. Dann gibt es eben auch die Christen, die vielleicht in gewissen Bereichen eine Erkenntnis haben, aber diese Erkenntnis dann nicht in die Tat umsetzen. Denn was bringt dir dein Wissen, wenn du es nicht praktisch anwendest? Jakobus sagt es uns auch, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Also wenn du das Wissen, das du bekommen hast von Gott, nicht anwendest, dann wirst du leider nicht in dem Sieg leben, den Gott für dich schon längst errungen hat. Halleluja. Und dann gibt es noch die Art von Christen, die die Erkenntnis haben, dann wenden sie das Wort an und dann passiert leider noch eine Sache. Sie geben zu früh auf. Ja? Sie geben auf, bevor sie ein positives Resultat haben. Sie geben auf, bevor sie den Sieg haben. Und das war zum Beispiel bei uns so. Wir haben an dem Tag, selbst als Schnee gewesen ist, da haben wir trotzdem noch gesagt, die Sonne wird scheinen, es wird ein herrlicher Tag. Wir haben uns nicht von den Umständen einschüchtern lassen. Und natürlich weiß ich, dass man ganz schön dämlich aussieht bei solchen Sachen. Ja? Also es regnet, es schneit und ich sage der Blumenverkäuferin, sie soll morgen einen Sonnenschirm parat haben, weil da, wo wir sind, wird die Sonne scheinen. Sie muss sich Sorgen machen, dass sie keinen Sonnenstich bekommt und so weiter und so fort. Und das ist auch der Punkt, wo ich denke, dass viele Christen dann ein Problem haben. Sie haben die Erkenntnis, sie wenden es an, aber in einer gewissen Situation, die herausfordernd wird, ja, wo es dann darauf ankommt, wirklich stehen zu bleiben auf dem Wort und Gottes Wort über eine Situation zu stellen, dann werden sie schwach, dann biegen sie zu früh ab. Sie gehen vielleicht sogar auch Kompromisse ein. Und ein Kompromiss ist nachher nicht das Beste, was Gott für dich einfach möchte. Und dazu möchte ich uns gerne einfach ein paar Bibelstellen auch zeigen. Wir können gerne, wenn es möglich ist, Jesaja 5, 13 an die Wand projizieren. Da heißt es, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Also wir sehen, dass der Mangel an Erkenntnis dir nicht natürlich zum Besten dient. Er sorgt dafür, dass du Mangel hast. Er sorgt dafür, dass du Hunger leidest. Er sorgt dafür, dass es dir im Leben schlecht geht. Ich möchte gerne noch eine zweite Stelle dazu aufschlagen, und zwar Hosea 4,6. Da wird es sogar noch viel extremer ausgesprochen. Und zwar heißt es da, mein Volk geht sogar zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Also dieser Mangel an Erkenntnis, der hatte eine Auswirkung, der ihnen so sehr geschadet hat. Er hat sogar ihren Kindern geschadet. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn Menschen, vor allem Christen, eben gewisse Prinzipien, gewisse Methoden, die Gott für uns vorgesehen hat, die wir anwenden können in unserem Leben, nicht kennen, nicht anwenden, zu früh aufgeben, kann das natürlich sogar Auswirkungen haben auf die Kinder. Zum Beispiel unsere kleine Tochter, die war vor ein paar Tagen, hat sie zum allerersten Mal Fieber bekommen. So, und wie reagiert man dann in so einer Situation? Du hast die Erkenntnis, dass du für dein Kind beten darfst, du setzt es auch praktisch um und jetzt musst du wirklich auch das, was du tust, auch glauben, du musst fest davon überzeugt sein. Und du kannst mitten in der Nacht keinen Arzt anrufen oder du kannst irgendwelche anderen Sachen nicht sofort machen. Also bist du auf deinen Glauben angewiesen. Und so haben wir auch ausgesprochen, dass das Fieber weichen muss und keine 30 Sekunden, keine Minute später ist dieses Fieber weg gewesen. Halleluja. Danke Gott. Ja, und in Sprüche 19,2 möchte ich auch noch einmal sehr unterstreichen, heißt es auch, schon Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für die Seele. Und wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Also Mangel an Erkenntnis ist nicht gut für unsere Seele. Und wer zu schnell läuft, geht leicht fehl. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Problem ist, dass Menschen, wenn sie anfangen, Glaubensprinzipien anzuwenden, sie manchmal sehr schnelle Ergebnisse möchten. Sie möchten gerne, dass eine Sache sofort passiert, von heute auf sofort oder von heute auf morgen. Aber wir müssen erkennen, wir müssen begreifen, dass das Glaubensleben ist ein Weg. Ein Weg, auf dem wir gehen, ein Weg, auf dem wir immer mehr Erkenntnis bekommen, ein Weg, in dem wir vorwärts laufen. Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir haben nicht immer sofort schon alles begriffen, wir haben nicht sofort schon die Lösung, aber wir müssen dranbleiben. Jesus sagte, er ist der Weg. Und das ist ein Weg, in dem wir immer mehr Wahrheiten über uns selber herausfinden und immer mehr Wahrheiten über Gott herausfinden. Und diese Wahrheiten, die führen uns dann zu einem Leben. Halleluja. Ja, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist ein Weg, der uns füllt mit Wahrheiten, die uns zu einem guten Leben führen. Jesus sagte selber, der Dieb ist gekommen, ja, um zu töten, zu verderben, um Chaos zu bringen. Aber er ist gekommen, um uns ein Leben zu geben, ein Leben im Überfluss, ein sehr gutes Leben. Halleluja. Und ich will nur sagen, wir lernen ständig dazu. Es ist in Ordnung, dass man am Anfang noch nicht alles weiß, aber der Glaubensweg, er geht eben voran. Er geht immer weiter vorwärts. Lass dich bitte einfach nicht einschüchtern, lass dich nicht demotivieren, wenn nicht sofort etwas auf Anhieb klappt. Ja? Du wirst weiter lernen, bleib nur dran. Und wir sehen es auch bei der Wüstenwanderung. Sie mussten auch einen Weg gehen. Sie sind aus der Gefangenschaft herausgelaufen, Richtung verheißenes Land. Und sie hatten dort ein altes, schweres Leben. Und der Weg, den sie gehen sollten, der hat zu einem besseren Leben geführt, hat zu dem verheißenen Land geführt, wo Milch und Honig fließt, wo sie Häuser hatten, wo sie einfach wirklich in der Fülle leben konnten. Und auf diesem Weg mussten die Israeliten natürlich auch immer mehr Wahrheiten über sich und über Gott erfahren. Sie hatten in vielen Bereichen nicht die Erkenntnis, dann haben sie sie bekommen, dann haben sie sie wieder nicht angewandt. Das war ja auch das Problem. Ja, sie haben sich nicht so gesehen, wie Gott sie gesehen hat. Deshalb mussten sie eine Extrarunde machen, 40 Jahre lang. Ja, Gott hat einfach es nicht sehen können, dass sie ihm nicht geglaubt haben, dass das ihr Land ist, dass sie stärker sind als die Riesen, die vor ihnen standen. Gott hat ihnen gesagt, es ist ihr Land. Jeder Schritt, den sie machen auf dem Land, gehört bereits ihnen. Und sie haben sich einfach von den Umständen einschüchtern lassen. Und die Wahrheiten, die sie aber da immer mehr herausgefunden haben, haben ihnen natürlich geholfen, dass sie in das verheißene Land eintreten konnten. Und so ist es auch bei uns. Wir müssen uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen gewisse Prinzipien einfach lernen, anwenden und dann auch Gott vertrauen und vorwärts gehen mit ihm. Und das heutige Thema lautet Macht der Worte. Ja, also ich möchte heute etwas über unser Sprechen zeigen. Ja, ich möchte heute uns zeigen, wie wichtig das ist, dass wir Christen einfach unseren Glauben aussprechen, dass wir Christen anders reden, als die Welt redet. Es kann nicht sein, dass du als Christ genauso redest, wie die Welt redet. Genauso hoffnungslos, genauso, arm, genauso unfokussiert, genauso ängstlich, genauso verbittert. Es muss einen Unterschied geben zwischen deinem Sprechen. Woher sollen denn Ungläubige Hoffnung bekommen? Woher sollen denn Ungläubige sehen, dass es einen Unterschied gibt, den Gott ja immer sagt, es wird einen Unterschied geben zwischen denen, die Gott dienen und zwischen denen, die Gott nicht dienen. Also es muss an deinem Leben erkennbar sein, dass Gott in deinem Leben ist. Und das muss sich auch in deinem Sprechen ausdrücken. Ich habe heute 4 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt lautet, lautes Aussprechen ist ein geistliches Prinzip. Der zweite Punkt ist, wie Gott spricht. Ja, also ich möchte euch mal zeigen, wie Gott selber redet. Der dritte Punkt ist Jesus unser Vorbild. Auch an ihm sehen wir, wie er gesprochen hat. Und im vierten Punkt möchte ich euch gerne zeigen, dass wir unser Leben mit unserem Mund lenken und dass wir wirklich unsere Segel für unser Leben richtig setzen. Halleluja. So, es heißt und zwar, du kriegst, was du sprichst und du bist, was du sprichst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt oder nicht, aber das ist ein biblisches, es ist ein geistliches Prinzip. Und dazu möchte ich, dass wir die erste Stelle aufschlagen, und zwar in Römer 10, ab Vers 9. Und jeder, der eine Bibel dabei hat, darf sie gerne mit aufschlagen. Jeder, der sich Notizen machen möchte, darf das auch tun. Römer 10, ab dem 9. Vers. Also in dem ersten Punkt möchte ich euch zeigen, dass das laute Aussprechen ein biblisches Prinzip ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also wir sehen hier einfach ganz klar, dass du deinen Glauben bekennen musst, und zwar laut. Ja, das, was du in deinem Herzen glaubst, das musst du mit deinem Mund laut bekennen. Ansonsten hast du hier einen Fehler schon gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob es viele Christen gibt, die ihr ganzes Leben lang vielleicht mit dem Herzen glauben, aber noch nie mit dem Mund ausgesprochen haben. Das ist super wichtig. Nur dann ist es wirklich gültig. Wieso? Wir haben nämlich eine Bedingung. Es heißt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ja? Also es ist eine Bedingung, die wir beachten müssen, und das ist ein Glaubensprinzip, das nicht nur für die Errettung gilt zum ewigen Leben, sondern Errettung, das hat so ein starkes Wort. Ja? Errettung bedeutet ja nicht nur eben, wie gesagt, die Errettung zum ewigen Leben, sondern gerettet bedeutet auch gerettet zu werden aus jeder Gefahr, aus jeder bedrohlichen Situation, befreit werden und dadurch vor Tod, Untergang, Verlust und Schaden bewahrt zu werden. Halleluja. Ja, also wir schaffen es, mit den Dingen, die wir aussprechen, vor diesen Dingen bewahrt zu werden. Ja, also Gott möchte, dass wir mit unserem Reden mit unserem Sprechen aus jeder Gefahr gerettet werden können, aus jeder bedrohlichen Situation vor Tod, vor Untergang, Verlust und Schaden bewahrt werden. Halleluja. Wir müssen begreifen, dass unsere Worte unser persönliches Leben beeinflussen. Wir müssen erkennen, dass Worte unser ganzes Leben beeinflussen, nicht nur sogar jede Situation, in der wir uns befinden, beeinflussen unsere Worte. Und wir müssen lernen, unsere Worte richtig zu setzen. Und wir sehen auch, dass wenn wir lernen, wirklich richtig auszusprechen und vor allem laut auszusprechen, dass wir in jeder Situation siegreich sein können. Lasst uns mal ganz kurz 1. Johannes 5,4 aufschlagen zusammen. Also du musst wirklich eben das, was du im Herzen glaubst, mit deinem Mund aussprechen, um das zu erhalten, was Gott dir versprochen hat. Wir sehen es hier, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Wir sehen gerade eben, dass wir mit unserem Mund unseren Glauben laut bekennen mussten, um errettet zu werden. Und jetzt sehen wir, dass es unser Glaube ist, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Also wir sehen hier einen Schlüssel. Wir sehen, dass unser Sprechen dafür sorgt, dass egal in welcher Situation du dich in deinem Leben befindest, dass du durch dein Sprechen immer einen Ausweg hast, sogar immer einen positiven Ausweg hast. Du bist ein Überwinder, sagt das Wort. Ja, du bist sogar mehr als ein Überwinder, sagt das Wort. Und ich will einfach, dass wir begreifen, dass das laute Aussprechen, egal in welcher Situation du dich halt befindest, der Schlüssel ist, um aus dieser Situation herauszukommen. Halleluja. Ja, Gott hat sich diese Art und Weise für uns ausgedacht, eben damit wir überwinden, damit wir siegreich sind, damit wir einfach vorwärts kommen. Und klar kann es sein, dass du am Anfang das, was du aussprichst, noch nicht zu 100% glauben kannst. Ja, das ist auch okay, du darfst auch ehrlich zu dir sein. Oftmals hat man nicht sofort den Glauben, der dafür notwendig ist. Aber das Wichtige ist, dass du niemals aufhörst, es laut auszusprechen. Ja? Fang an, die Dinge wirklich laut auszusprechen und mach weiter. Selbst wenn du jetzt, wie vorhin schon auch gesagt, nicht sofort ein Ergebnis siehst. Weil oftmals ist es ja auch so, bei unserer Hochzeit ja auch einfach wieder das Beispiel, wir haben angefangen für gutes Wetter zu glauben und was ist passiert? Immer gleich das Gegenteil. Ja, plötzlich hat es geregnet, dann hat es geschneit und ja, wie gehst du damit um? Ja, es kann sein, dass das plötzlich in eine andere Richtung geht und du dir denkst, oh, ist das überhaupt richtig? Mache ich was falsch? Der Teufel versucht dich zu verunsichern. Er versucht dich davon abzuhalten, dran zu bleiben. Aber dein Glaube wird jedes Mal gestärkt, desto öfter du es aussprichst. Und da musst du auch ehrlich zu dir sein. Okay, vielleicht glaubt es dein Herz noch nicht im ersten Moment, aber spreche es weiter aus, denn dahinter steckt wieder ein geistliches Prinzip, und zwar kommt der Glaube durch die Verkündigung und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Du machst es schlau, du fängst an, dir selber das Wort laut zu predigen, und das Wort sagt uns, dass der Glaube kommt. Ja, also es kann sein, dass der Glaube noch nicht ganz da ist, aber der Glaube kommt. Und jedes Mal, wenn du es ausgesprochen hast, jedes Mal, wenn du weiter dran geblieben bist, ist dein Glaube stärker geworden. Halleluja. Ja, wir sehen das auch in Römer 10, 17. Ja? Also da heißt es eben, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also es ist wichtig, dass du anfängst, das Wort Gottes laut auszusprechen. Dein Glaube wird dadurch wachsen und deine Probleme werden dadurch kleiner. Ja? Sie werden dadurch schrumpfen. Und die Bibel, da sehen wir auch, du kannst nicht einfach irgendetwas glauben. Ja, du kannst nicht einfach irgendwie etwas aussprechen und dann denken, okay, das wird schon so funktionieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, ja, ich werde fliegen können. Ja, oder keine Ahnung, ja, was für absurde Sachen man sich da einfallen lässt. Wir müssen verstehen, dass die Grundlage für unseren Glauben immer die Bibel ist. Ja, alles, was du aus der Bibel entnehmen kannst, das darfst du und das kannst du glauben. Und wenn es in der Bibel steht und du es glauben kannst, dann kannst du es auch aussprechen. Dann solltest du es auch aussprechen, um Ergebnisse zu sehen. Und vor allem das Wichtige ist, dass du nicht wartest, bis irgendetwas sich irgendwie von alleine löst. Ja? Gott hat dir diese Macht gegeben, damit du sie auch einsetzt. Warte nicht bis... Vielleicht warten immer viele ganz arg immer, bis Gott dann endlich irgendwie eingreift, ja? Aber sie verstehen nicht, dass Gott bereits diese Sachen getan hat und jetzt es an uns liegt, dass wir diese Dinge im Glauben angehen, im Glauben aussprechen. Ja, warte nicht, bis irgendjemand anders was für dich tut, sondern fang du an, die Dinge auszusprechen, die du in deinem Leben ja, haben möchtest. Gott hat dir nämlich alles gegeben, was du für ein gottesfürchtiges Leben brauchst. Und jetzt liegt es an dir, dieses Leben zu ergreifen. Es heißt in 2. Timotheus 6, 12, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ja, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Ja, und dieser geistliche Kampf, der ist nicht passiv, sondern aktiv. Ja, es heißt sogar, ergreife das ewige Leben. Ergreifen ist keine passive Sache, es ist eine aktive Sache. Ja, du musst Dinge aussprechen. Du kannst nämlich keinen Kampf gewinnen, indem du deinen Mund verschlossen hältst. Mach deinen Mund auf, kämpfe den geistlichen Kampf, ergreife das Leben, das Gott für dich bereits ja, schon vorbereitet hat, das er für dich bereits schon ermöglicht hat. Halleluja. Gott ist gut und es liegt nicht immer alles an Gott. Ja? Gott hat schon viel mehr gemacht, als wir manchmal verstehen oder vielleicht begreifen wollen. Ja, und Gott kann Dinge, die er bereits schon getan hat, nicht nochmal tun. Er hat sie schon getan. Ja? Und manchmal liegt es jetzt einfach an uns zu begreifen, was hat er schon bereits getan, wo warte ich nicht auf ihn, ja? Und was tue ich, wo ist mein Part in dieser ganzen Sache. Ich möchte, dass wir uns dazu ein paar Verse vorher anschauen. Wir waren vorhin in Römer und da gucken wir uns mal eine Sache an, und zwar Römer 10. Und dort lesen wir mal ab dem 6. Vers. Achso, das war Römer 10 ab dem 6. Vers. Genau. Wir sehen hier, aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so. Also, der Glaube spricht. Ja? Das heißt, du musst deinen Glauben bekennen und du musst im Glauben aussprechen. Ja? Die Gerechtigkeit aus Glauben redet und sie redet so. Und ich finde sehr interessant, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar kriegen wir gleich einen Hinweis, sprich nicht in deinem Herzen. Ja? Also die erste Sache, die uns hier aufgetan wird, ist, es gibt Dinge, die wir nicht sprechen sollen. Wir müssen aufpassen, was wir aussprechen. Und hier heißt es, der erste Hinweis ist, sprich nicht in deinem Herzen. Also, ja, sei vorsichtig mit den Worten, die du wählst. Sei nicht zu eilig, sei nicht zu ungeduldig, sei einfach nicht zu voreilig, ja, gewisse Dinge auszusprechen, vor allem keine negativen Dinge auszusprechen. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Also wir sollen nicht sagen, ja, oder wir sollen nicht sagen, ja, Jesus, komm und mach diese Sache für mich, sondern wir haben hier die Anweisung, dass wir selber sprechen sollen. Denn Jesus war bereits auf dieser Erde. Er hat bereits das Werk vollbracht. Er hat bereits für deine Gesundheit bezahlt. Er hat bereits für deine Versorgung bezahlt. Er hat bereits für deine Freiheit bezahlt. Er hat bereits für alles bezahlt, was du für ein Leben im Überfluss brauchst. Jeder Bereich ist damit abgedeckt. Und jetzt heißt es, sprich nicht in deinem Herzen, hol Jesus nicht wieder auf die Erde herunter oder versuch nicht, Jesus wieder von unten auf die Erde zu holen. Er war schon einmal auf der Erde, er hat seinen Auftrag erfüllt, er hat uns die Freiheit geschenkt, es ist ein vollbrachtes Werk und jetzt müssen wir in diesem vollbrachten Werk anfangen zu leben. Ja, und es heißt eben, wir sollen sprechen. Ich möchte, dass wir wirklich erkennen, dass das ein geistliches Prinzip ist, dass das nichts Hergeholtes ist, sondern dass wir lernen. Es steht in der Bibel, es ist eine Hilfe für uns und wir brauchen es. Unsere, wenn wir so sehen, unsere Errettung zum ewigen Leben hängt davon ab, ob wir es aussprechen oder nicht. Ja, wir haben gesehen, es hatte eine Bedingung. Und ich finde, es gibt nämlich eine Parallelstelle dazu, die wir auch schon in den letzten Wochen ein paar Mal gehört haben, in 5. Mose 30, und zwar ist es da der 11. bis 14. Vers. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar für dich und nicht so fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, so dass du es tun kannst. Ja, also du hast hier von Gott einen Auftrag bekommen, und zwar, dass du gewisse Dinge mit der Autorität, mit der Verantwortung, die er dir gegeben hat, selber in Angriff nehmen musst. Ja, du kannst nicht immer darauf warten, bis irgendwie irgendetwas plötzlich zufällig vom Himmel fällt. Sowas gibt es nicht. Ja, Gott hat uns Anweisungen gegeben, an die wir uns halten sollen, um gewisse gewisse Benefits, gewisse Vorzüge zu erhalten. Das Wort ist nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Du brauchst auf niemanden mehr zu warten. Fang du an, deine Situation in das Positive zu lenken, indem du Gottes Wort anfängst, laut über deine Situation zu sprechen. Sei interessiert, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, schau im Worte Gottes nach. Was sagt die Bibel eigentlich zu meiner Situation? Was sagt die Bibel überhaupt über diesen Bereich? Und dann fängst du an, diese Wahrheit, die du in Gottes Wort gefunden hast, laut über dich, über deine Kinder, über deine Familie auszusprechen. Halleluja. Ja, denn ich möchte gerne noch kurz in Römer 1 gehen. Ja, denn wir sehen, dass Gott sich diese Art und Weise zu leben für uns Christen ausgedacht hat. Und zwar sagt er hier in Römer 1, dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir lesen mal kurz 16 und 17, also die Verse 16 und 17. Genau. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Also hier haben wir auch nochmal, im Evangelium steckt die Kraft Gottes. Zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Also das hatte, glaube ich, der Harry auch mal vor ein paar Wochen erzählt. Ja? Der erste Schritt, den wir tun, ist, die Gerechtigkeit Gottes anzunehmen im Glauben. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Ja? Also unsere Sünden wurden uns vergeben und dann ist aber nicht Schluss, weil wir müssen hier noch auf dieser Erde ein Leben leben. Und dieses Leben sollen wir aus Glauben leben. Darum heißt es auch hier, aus Glauben zum Glauben. Ja, du bist aus Glauben gerechtfertigt worden. Es waren nicht deine Werke. Hast du dieses Werk angenommen, fängst du an, im Glauben zu leben. Und diese untere Notiz ist einfach gut, weil sie zeigt uns, was der Glauben bedeutet. Und zwar in einem Vertrauen zu leben auf Gott auf sein Wort und auf das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und im 17. Vers, weiter unten steht dann, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also es ist möglich, tagtäglich aus Glauben zu leben. Das beeinflusst auch unser Sprechen. Ja? Es heißt, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Ja? Und wenn du aus Glauben leben möchtest, so wie die Bibel es uns sagt, dann musst du anfangen, wirklich richtig zu sprechen. Musst du anfangen, Glaubensdinge auszusprechen. In Römer 5,1 sehen wir auch, dass es unser Glaube ist, der uns eben rechtfertigt, nicht unsere Werke, und dass wir jetzt durch den Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade Gottes. Halleluja. Ja, also wenn du anfängst, in den Methoden, in den Prinzipien des Glaubens zu wandeln, dann hast du den Zugang zu all dem, das, was Jesus durch sein Kreuz für dich getan hat. Ja, denn die Gnade, das ist ein unverdientes Geschenk. Und du hast jetzt Zugang dazu, indem du diese Glaubensprinzipien anwendest. Und ich möchte uns noch kurz zum Abschluss des ersten Punktes drei Beispiele nennen, wo wir auch sehen, dass das Aussprechen einfach wichtig gewesen ist. Und zwar, wenn wir uns daran zurückerinnern, der Einzug von Israel in das verheißene Land, sie mussten an Jericho vorbei. Und Gott hat ihnen halt aufgetragen, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es waren, 7 oder so, keine Ahnung, ja, um die Mauern herumzulaufen und Gott zu preisen, Gott zu loben, laut auszusprechen. Und nach der gewissen Anzahl von Tagen ist diese Mauer plötzlich eingesackt, ist die Mauer plötzlich eingebrochen. Also es war auch hier wichtig, um diese Stadt einzunehmen, mussten die Israeliten das tun, was Gott ihnen befohlen hat. Und er hat ihnen befohlen, laut um diese Mauer herumzulaufen und Dinge auszusprechen. Wir sehen aber auch bei Paulus und Silas, sie wurden für die Verbreitung des Evangeliums ins Gefängnis gesteckt. Und sie haben kurz vor Mitternacht angefangen, Gott laut zu loben und zu preisen. Sie haben das nicht in ihr Inneres hineingemacht, ja, ich bete mit meinem Herzen, mit meinem Geist irgendwie auf eine Art und Weise, sondern sie haben es so laut gemacht, dass jeder, der mit in diesem Gefängnis saß, gehört hat, dass sie Gott gepriesen haben, dass sie Gott gelobt haben. Sie haben es lautstark gemacht. Und was ist passiert? Ein Erdbeben ist plötzlich gekommen und hat die ganzen Türen aufgetan und sie sind in die Freiheit gekommen. Halleluja. Ja, und wir sehen auch noch ein drittes Beispiel. Und zwar ist damals der Hauptmann auch zu Jesus gekommen. Ich glaube, sein Knecht lag zu Hause. Ich weiß nicht, was er hatte, ob Fieber, er lag im Sterben. Er war auf jeden Fall selber nicht mehr in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Und der Hauptmann hat mit Jesus gesprochen, hat gesagt, hey, ich bin doch gar nicht würdig genug, dass du kommst. Es reicht doch ein Wort von dir, wenn du es aussprichst, dann wird mein Knecht gesund. Und die Reaktion von Jesus, die hat mich einfach erstaunt, als ich das mal gesehen habe. Er hat gesagt, wow, so einen großen Glauben hat er in ganz Jerusalem oder in ganz Israel nicht gesehen. Denn dieser Hauptmann hat verstanden, welche Kraft in den Worten steckt, ja, welche Macht Worte haben. Er wusste, wenn Jesus nur von der Position, wo er jetzt ist, spricht, wird sein Knecht, der sich überhaupt an einem anderen Ort befindet, gesund durch sein Wort. Halleluja. Und ich möchte einfach, dass wir hier im ersten Teil gesehen haben, dass wirklich lautes Aussprechen, vor allem Gottes Wort auszusprechen, ein biblisches Gesetz ist, eine biblische Voraussetzung, ja? Ein geistliches Prinzip ist es, genau. Ich möchte, dass wir uns jetzt im zweiten Teil anschauen, wie Gott selber auch spricht, ja? Denn Gott hat auch gesprochen, vor allem als er die Erde geschaffen hat. Aber bevor wir uns diese Geschichte anschauen, möchte ich gerne, dass wir uns einen Vers angucken, und zwar Jeremia 32, 17. Wunderbar. Ja, wenn ich vorne stehe, bin ich immer sehr durstig, dann muss ich immer sehr, sehr viel trinken. Danke. Und zwar Jeremia 32, 17. Hier heißt es: Ach, Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Und ich möchte gerne, dass wir die Betonung und den Fokus darauf legen, dass es eine große Kraft gewesen ist, mit der Gott die ganze Erde geschaffen hat. Und in der Schöpfungsgeschichte werden wir jetzt gleich sehen, dass es seine Worte gewesen sind, die alles in die Existenz gesprochen haben. Und ich möchte dazu mit euch in den 1. Mose hineinschauen. So, 1. Mose, einfach 1. Vers, sorry, genau. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann gehen wir einfach weiter. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass davor dieses große Nichts gewesen ist. Ja? Jeder sagt ja immer, dieser Urknall, der kam ja aus dem Nichts, plötzlich ist irgendwas entstanden, plötzlich ist irgendetwas passiert. Ja, und wir sehen auch hier eben, dass es Gottes Worte gewesen sind, die diesen von mir aus Urknall erzeugt haben. Ja? Gott hat aus dem Nichts, aus der Dunkelheit heraus gesprochen. Und ich möchte auch dich motivieren, egal wie dunkel es gerade bei dir aussieht, egal wie schwierig es gerade bei dir aussieht, gib die Hoffnung nicht auf. Du kannst aus dem Nichts etwas tun. Ja, eben, lass dich nicht unterkriegen. So. Und ich möchte einfach, dass wir den ersten Fokus darauf legen, dass Gott eben aus dem Nichts heraus etwas entstehen lassen hat. Ja? Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Also wir sehen hier die ersten beiden Tage. Gott hat die Dinge, die er haben wollte, ausgesprochen. Also Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Also wir sehen auch wieder hier, ja, Gott sprach und es geschah genau so, wie er gesprochen hatte. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Wir sehen hier auch schon wieder, dass Gottes Worte dazu genutzt worden sind, dass Gutes entsteht. Ja, Gott hat gesprochen, es ist entstanden und er hat immer wieder gesehen, dass es gut war. Gott hat seine Worte benutzt, um gute Sachen zu machen, um gute Sachen auszusprechen. Ja, wir können rüberspringen mal in den 14. Vers. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tag und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Der 20. Vers. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Eine kleine Randinformation, die nicht ganz zum Thema passt, aber wir sehen hier, dass Gott jedes Tier nach seiner eigenen Art geschaffen hat. Also macht die Evolutionstheorie schon mal keinen Sinn, weil es war irgendetwas, das sich immer wieder weiterentwickelt hat. Ja, und hier haben wir zum Beispiel, ja, dass wirklich jedes Tier nach seiner ganz besonderen, nach seiner eigenen Art geschaffen wurde. Und Gott segnete sie, ja, das hat er auch wieder mündlich gemacht, hat er wieder auch ausgesprochen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Wir sehen im 24. Vers, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Also Gott hat Leben angefangen hineinzusprechen. Ja? Also er hat jetzt nicht nur die ganzen Sachen, die wir hier sehen und wahrnehmen, geschaffen, zum Beispiel die Wiese, die Berge, das Wasser und so weiter und so fort, sondern Gott hat jetzt Lebewesen in diese Erde, die er genau für diese Lebewesen gemacht hat und geschaffen hat, gesprochen. Im 26. Vers sehen wir auch wieder, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und das Erste, was er hier auch wieder gemacht hat mit den Menschen, er hat sie gesegnet. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über Fische, über Vögel und so weiter und so fort. Ich möchte, dass wir uns noch den 31. Vers noch zusammen anschauen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Halleluja. Ich möchte, dass wir folgende Sachen heute hier sehen. Und zwar, Gott gab Befehle. Ja? Er sprach und es geschah genauso, wie er gesprochen hat. Er hat zu Dingen gesprochen, die gar nicht existiert haben. Ja? Wir schauen uns mal das Licht an. Das Licht gab es davor noch nicht. Und Gott sprach, es werde Licht und es ist etwas entstanden, was es zuvor noch nicht gegeben hat. Ja? Also in Gottes Worten liegt die Kraft, etwas in Existenz zu sprechen. Und Gott gab auch Befehle an Dinge, die er zuvor geschaffen hat, die er zuvor in die Existenz gesprochen hat. Zum Beispiel, wir sehen dann nachher das Wasser. Ja? Das Wasser sollte sich ausdehnen, das Wasser sollte sich verändern. Ich möchte, dass wir sehen, dass Gottes Worte auch dazu geführt haben, dass bereits existierende Dinge verändert worden sind. Also er konnte Dinge in Existenz rufen und er konnte die Dinge, oder hat es getan, und hat die Dinge, die bereits existiert haben, verändert. Und das durch die Art und Weise, wie er zu ihnen gesprochen hat. Denn Gott hat nicht an den Dingen gezweifelt. Er wollte Licht und es kam Licht. Es kam nicht irgendwie was anderes. Gott war selbstbewusst, Gott war sicher, er war zuversichtlich. Und er hat genau das bekommen, was er ausgesprochen hat. Und ich möchte, dass wir uns dazu noch parallel eine Stelle anschauen, und zwar in Johannes 1, und da lesen wir auch mal ab dem ersten Vers. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Also alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir sehen, alles, was wir riechen, alles, was wir schmecken, alles, was wir antasten können, ja, das wurde durch die Worte Gottes entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ja? Also wir sehen, dass Gott mit seinen Worten Leben geschaffen hat. Sie waren immer gut, die Worte, die er gesprochen hat. Er wollte damit etwas, ja, Gutes bewirken, er wollte etwas Gutes schaffen. Und ich finde, das ist wichtig, ja, zu verstehen, wie Gottes Charakter ist, ja, wie seine Art und Weise zu sprechen ist. Das ist eine Art und Weise, die nicht zweifelt an dem, ja, was er spricht, sondern alles, was er getan hat, war immer sehr gut. Und alles ist eben durch sein Wort entstanden. Also alles, was wir wahrnehmen können. Und ich finde es einfach toll. Ja? Es ist immer genau das geschehen, was er ausgesprochen hat. Licht war Licht. Fertig, aus. Ja? Perfekt. Wir sehen auch in dieser Sache eben, dass das Wort nicht leer zu ihm zurückgekommen ist. Ja, alles, was er gesprochen hat, ist genau so entstanden, wie er es gesprochen hat. Und Jesaja 55,11 macht es uns deutlich. Er sagt, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott hat gefallen, mit seinen Worten Leben zu kreieren, Leben zu schaffen, das Leben positiv zu verändern. Halleluja, wir haben einen guten Gott. Ja, durch seine Worte ist das gesamte Leben entstanden. Also er hat die Kraft, Dinge in Existenz zu sprechen, und er hat die Kraft, Dinge, die schon entstanden sind, zu verändern. Und diese Sache hat auch Abraham erkannt. Ja, wir sehen in Römer 4,17, dass er auch sagt, dass Gott derjenige ist, der Dinge ins Dasein ruft, die noch nicht da sind. Also Gottes Art und Weise zu sprechen, ist eine Art, die spricht und nach dem Gesprochenen auch das richtige Resultat und das richtige Ergebnis sieht. Und was ich noch hinzufügen möchte als letzten Punkt hier, und zwar, Gott hat nicht nur Interesse, eben Dinge zu kreieren und Dinge positiv zu verändern, sondern er hat auch Interesse, dass das Ganze erhalten bleibt. Und dazu möchte ich gerne Nehemia 9,6 lesen mit euch. Nehemia 9,6. Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel samt ihren ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was mit ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, und das Herr des Himmels betet dich an. Halleluja. Also Gott hat Interesse, dass das Leben auch bewahrt wird. Er möchte das Leben schützen. Er möchte das Leben stärken. Er möchte, dass das Leben erst richtig lebenswert wird. Und in Gottes Kraft steckt eben die Fülle des Lebens. Ja, ich hoffe, dass wir das in diesem Schritt erkennen konnten. Wir gehen zum dritten Punkt rüber. Und zwar schauen wir uns mal Jesus, unser Vorbild, an. Dazu schauen wir uns eine ganz berühmte Geschichte in Markus 11 an. Ich glaube, viele von euch kennen sie natürlich sehr gut. Es geht um den Baum, den Jesus verflucht hat. So, da lesen wir ab dem 14. Vers. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Also seine Jünger hörten, wie Jesus zu einem Baum gesprochen hat. Erstens sieht es total dämlich aus. Und zweitens möchte ich, dass wir sehen, wie Jesus einen Fluch ausgesprochen hat. Er hat zu diesem Baum gesprochen: Es wachse in Zukunft oder für immer keine Frucht mehr. Ja, soll bei dir wachsen. Ja? Und ich möchte euch mal aufmerksam machen, wie oft habt ihr vielleicht einen Fluch in eurem Leben über euch selber ausgesprochen, ohne dass ihr es vielleicht ganz begriffen habt. Weil Jesus stand nicht vor dem Baum und hat gesagt: Baum, du bist verflucht. Ja? Sondern er hat seine Worte genutzt. Ja, er sagte: Bei dir soll nie wieder irgendwie etwas wachsen. Ja? Und vielleicht hast du schon mal in deinem Leben zu dir auch gesagt: Oh, immer bin ich derjenige, der irgendwie der das abbekommt, oder immer bei mir, oder schon wieder so und so weiter und so fort. Du hast Worte benutzt in deinem Sprachgebrauch, und es war dir gar nicht bewusst, dass du damit etwas Negatives über dich und über deine Situation aussprichst. Ja, du hast dich selber verflucht mit deinen eigenen Worten. Ja, und ich möchte, dass wir einfach auch aufmerksam werden, dass wir aufpassen, dass wir nicht gleich sofort solche krassen negativen Dinge über uns, über unsere Familie und so weiter aussprechen. Ja, Jesus hat diesen Baum mit seinen Worten verflucht, und wir gehen weiter und wir lesen ab dem 20. Vers. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Als ich das so ein paar Mal gelesen hatte, habe ich mich gefragt, warum wird hier so, die Betonung gemacht, dass er von den Wurzeln an verdorrt war. Es wäre doch egal gewesen, der Baum ist tot und da ist nichts dran, fertig, aus. Doch die Bibel betont, dass der Baum von der Wurzel an verdorrt war. Und die Worte, die Jesus gesprochen hatten Auswirkungen auf das Leben dieses Baumes. Und wir müssen verstehen, dass die Wurzel des Baumes die Lebensquelle des Baumes ist. Ist die Wurzel kaputt, ist der Baum kaputt. Ja, also ist die Wurzel stark und gesund, ist der Baum am Leben und bringt gute Früchte, bringt viel Früchte. Ist die Wurzel schwach und krank, bringt er keine Früchte, ist der Baum ja eigentlich so gut wie tot. Und eine Wurzel dient auch nicht zur Verankerung mit dem Boden. Also der Baum ist mit der Wurzel verankert mit dem Boden, dass er Halt bekommt, wenn es stürmt und gewittert und wettert, sondern die Hauptaufgabe eben dieser Wurzel ist, dass der Stamm, die Zweige, die Blätter, die Blüten und die Früchte mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Das bedeutet, dass die Worte, die Jesus zu diesem Baum gesprochen hat, haben diesen Baum direkt ins Herzstück getroffen. Ja, wir sehen, was für eine Auswirkung diese Worte hatten. Der Baum war tot. Ja, der Baum war tot. Und ich finde das richtig krass, dass Jesus hier eben, wie gesagt, zu einem Baum gesprochen hatte und dass seine Worte so eine heftige Auswirkung hatte auf den Baum. Ja, das hat den Tod für diesen Baum bedeutet. Und wir lesen weiter. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus, seine Reaktion war daraufhin, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Und ich weiß nicht, ob Andi es hinkriegt, eine andere Übersetzung, die Passion Translation aus dem Amerikanischen. Und zwar wird in dieser Übersetzung aus dem Aramäischen ins Griechische übersetzt, und zwar mit folgender Redewendung. Ah, super, haben wir es. Let the faith of God be in you, oder have a God-like faith or godly faith. Also für die Leute, die vielleicht nicht ganz so mit dem englischen Wort bewandert sind, es heißt, habe einen göttlichen Glauben, einen Glauben, den Gott auch hat. Denselben Glauben, den wir soeben in 1. Mose gesehen haben. Der Glaube, der zu den Dingen gesprochen hat, ja, zu den Dingen, die noch nicht da waren. Der Glaube, der zu den Dingen gesprochen hat, die bereits existiert haben. Der Glaube, der nicht zweifelt. Der Glaube, ja, der wirklich keine Kompromisse macht, der Glaube, der vorwärts geht, Halleluja. Denn in Hebräer 11,1 sehen wir, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, und Gott hat auch diesen Glauben, Gott hat auch diesen Glauben angewandt. Und wenn wir erkennen, wie Gott im Glauben agiert, können wir auch genauso im Glauben agieren. Ja, Jesus fordert uns dazu auf, den Glauben, den Gott auch hat, nachzuahmen, es genauso zu tun wie er. Ja, und wenn wir eben anschauen, wie Gott es getan hat, dann werden wir eben sehen, wie wir in unserem Leben auch diese Erfolge sehen werden. Halleluja. So, gehen wir weiter. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und werf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt. Also wir sehen auch hier wieder, ja, Zweifel sind pures Gift. Du darfst an den Dingen, die du aussprichst, nicht zweifeln. Du kannst nicht etwas aussprechen und dann zum Beispiel, ja, jetzt nehmen wir einfach mal das Wetter. Ja, das Wetter schlägt plötzlich in die andere Richtung, ja, und plötzlich zweifelst du an den Worten, die du gesprochen hast. Ja, das ist pures Gift. Das macht deinen Glauben wieder nicht nützlich. Es setzt den Glauben wieder außer Kraft. Sondern glaub, dass das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Also ich finde das richtig stark. Hier steht, was immer er sagt. Also was immer du im Glauben aussprichst, das wirst du bekommen. Und was bedeutet, im Glauben auszusprechen? Eben nicht daran zu zweifeln. Ja? Es ist keine feste Zuversicht auf das, was du hoffst. Oder es ist auch keine Überzeugung von Tatsachen, die du nicht siehst, wenn du in dem einen Moment so sprichst und 2 Minuten später schon komplett in die gegengesetzte Richtung redest. Ja, es ist wichtig, dass du auch bei dem bleibst, was du sprichst. Ja, dass du wirklich zuversichtlich bist, dass das, was du auch sprichst, wirklich so geschehen wird. Denn wenn wir glauben, dass das geschieht, was wir sprechen, dann werden wir auch empfangen, was immer wir sprechen. Es gibt eine weitere Stelle, die das unterstreicht, die ich auch ganz toll finde, und zwar in Johannes 15,7. da sagt Jesus auch wieder zu uns, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Halleluja! Ja, was für einen großartigen Schlüssel haben wir hier bekommen. Wenn wir in Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben, ja, also wenn wir ständig uns immer wieder mit seinem Wort füllen, Jesus ist das Wort Gottes, Halleluja, ja, und wenn wir uns mit dem Worte füllen und das Wort in uns bleibt, ja, so dass wir zu einer passenden Situation das passende Wort auch aussprechen können, dann werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns zuteil werden. Halleluja. Gott meint es gut mit uns und er hat uns diese Schlüssel, er hat uns diese Methoden, er hat uns diese Prinzipien gegeben, damit wir sie hier auf dieser Erde anwenden. Halleluja. Ja, und es ist also auch wichtig, dass du anfängst, zu den Bergen in deinem Leben zu sprechen, so wie Jesus auch sagt. Ja, wenn du zu diesem Berg sprichst, er wird sich aufheben und ins Meer fallen. Ja, also du hast die Kraft, du hast die Power. Ja, du sollst es so tun, wie Gott es getan hat. Und dann wirst du zu deinen Problemen sprechen, dann wirst du zu Krankheiten sprechen, dann wirst du zu Süchten sprechen, dann sprichst du zu deiner Armut, alles, was du persönlich als einen Berg ansiehst, einen Berg, der vielleicht für dich jetzt in dem Moment überwindbar ausschaut, ja, sprich zu diesem Berg, er muss gehorchen, wenn du das, was du sprichst, im Glauben aussprichst, wenn du nicht an deinen Worten zweifelst, wenn du keine Kompromisse eingehst, wenn du nicht zu früh aufgibst, dann wirst du genau das empfangen, was du sprichst, Halleluja. Ja, und eben Jesus hat es uns auch in anderen Situationen vorgemacht. Und wir sollen ihm ja nacheifern. Ja? Er ist unser großes Vorbild. Wir sollen es so tun wie er. Er sprach zu dem Sturm und er wurde still. Er hat zu der Natur gesprochen, ja? Und die Natur hat ihm gehorcht. Er sprach zu Krankheiten und Dämonen und diese sind ausgefahren. Ja? Er ist hingegangen, hat die Hände aufgelegt und hat zu diesen Krankheiten gesprochen. Und sie haben sich seinem Wort auch angepasst. Ja? Sie haben sich seinem Wort auch, sie mussten halt seinem Wort folgen. Und er sprach und Versorgung ist geflossen. Ja, wir sehen es beim Wein für die Hochzeit, wir sehen es beim Brot. Ja, er dankte Gott und immer mehr Brot wurde dann verteilt an die Menge. Und das hat er alles mit seinen Worten getan, das hat er alles mit seinem Mund getan. Und auch Jesus zweifelte nicht an den Worten, die er gesagt hat. Er hat Gott gedankt für das Brot und hat eins nach dem anderen weitergegeben. Er hat nicht gezweifelt, oh, wird es vielleicht für die ganze Menge reichen oder nicht. Ja, es hat nachher gereicht und es wurden sogar so viele Brocken übrig, dass sogar mehr da war als das, was er gebraucht hatte. Und ich möchte, dass wir noch eins sehen, so wie Jesus Tod und Leben dieses Baumes mit seinen Worten bewirkt hat, so bestätigen uns die Sprüche in 18, 20 bis 21, also Sprüche 18, 20 bis 21, dass Leben und Tod in unserer eigenen Hand liegen, ja, besser gesagt in unserem Mund, auf unserer Zunge. Sprüche 18, 20 bis 21. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch, am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Du musst begreifen, dass Tod und Leben in deiner eigenen Gewalt stehen, in der Gewalt deiner eigenen Zunge. Und das, was du aussprichst, das wirst du essen. Wirst du gute Dinge über dich aussprechen, wirst du gute Dinge essen. Wirst du schlechte Dinge über dich aussprechen, dann wirst du bittere und nicht so leckere Dinge einfach essen in deinem Leben. Ja? Fang an, Gutes über dich, über deine Familie, über deine Situation auszusprechen. Du wirst die Früchte von dem, was du sagst, ernten. Du wirst die Früchte davon essen. Und es ist einfach auch eine Lüge, dass der Tod zum Beispiel durch den Teufel verursacht wird, weil wir sehen in Hebräer 2, 14 bis 15, dass Jesus den Teufel außer Wirksamkeit gesetzt hat und er ihm die Macht des Todes entrissen hat. Ja, der Teufel ist nicht mehr und darf nicht mehr und kann nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass du stirbst. Ja, da haben wir es. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Mach mal noch den 15. Vers bitte. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurde. Halleluja. Jesus hat den Teufel besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Du hast Tod und Leben jetzt in deiner eigenen Zunge. Also fang an, wirklich Leben in dein Leben hineinzusprechen. Fang an, gute Dinge über dich auszusprechen. Und ich möchte dann auch hier mit zum letzten Punkt kommen. Ja, lenke dein Leben mit deinem Mund in eine gute, in eine positive Richtung. Setze deine Segel für dein Leben richtig. Und ich möchte dich zu folgenden Dingen einfach motivieren. Spreche gute Sachen über dich aus, über deinen Ehemann, über deine Kinder, über deine Arbeit, egal was du im Sinn hast, spreche gut über diese Dinge. Rede nicht zu schnell und zu leichtsinnig, so wie vorhin auch mal gesagt, dass du nicht anfängst, oh, immer bin ich derjenige, der die blöde Arbeit machen muss. Immer bin ich derjenige, der lange in der Schlange stehen muss. Immer bin ich derjenige, ich glaube, die Lüdi hat letzte Woche auch darüber gesprochen, ja, dass sie gesagt hatte, welche Stimme ist die, die wir von Gott hören und welche Stimme ist die, die des Verklägers. Ja. Und du musst auch erkennen, dass du nicht zu schnell jeden Gedanken, der in deinen Kopf kommt, dass du den gleich laut aussprichst. Ja, du kannst mal komische Gedanken haben, die habe ich auch manchmal, aber es ist wichtig, dass du ein Tor vor deinen Mund stellst und nicht immer alles, was du denkst, nicht alles, was du glaubst, also halt das Positive, was du glaubst, aber nicht das Negative, was du glaubst, gleich aussprichst. Wie ist es denn bei einem Schnupfen oder bei einer Erkältung zum Beispiel? Die meisten Menschen, wenn ihnen schon die Nase anfängt zu laufen, sagen, oh, jetzt werde ich aber krank. Jetzt werde ich aber ganz schön krank. Das letzte Mal hat es mich 2 Wochen außer Gefecht gesetzt. Ich konnte kaum essen, ich konnte kaum laufen. Und in dem Moment sprechen sie schon leichtsinnig negative Sachen über sich und über ihr Leben aus. Mach dir dein eigenes Leben damit nicht schwer. Ja, tu dir keine unnötigen Lasten auf dich selber auftragen, indem du solche negativen Sachen sprichst. Spreche lieber aus, was du im Leben haben möchtest. Ja, sprech lieber die Gesundheit aus, sprech lieber den Erfolg aus, sprech lieber das aus, wohin du mal kommen möchtest. Ja, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist, dass du dir vielleicht gewisse Sachen leisten kannst. Ja, zum Beispiel irgendein tolles Essen oder irgendein schönes Restaurant, Urlaub oder ein tolles Auto oder so. Geh nicht und sag, ah, ich würde so ein Auto niemals haben in meinem Leben oder ah, dieser Urlaub, der ist viel, viel, viel zu teuer für mich und meine Familie. Ich weiß nicht, ob wir uns das jemals leisten können, sondern fang an, positiv auch über solche Dinge zu sprechen und sag, ja, irgendwann mal werde ich und meine Frau diesen Urlaub zusammen machen. Irgendwann mal werde ich dieses Auto fahren und dann werden schon die Leute sehen und erkennen, dass mein Gott keine leeren Versprechen macht, sondern dass man sich auf Gott und sein Wort auch stützen kann. Ja, zweifle nicht an den Dingen, die du aussprichst über dich. Ja, also lass dich nicht bitte von äußeren Einflüssen beeinflussen, sondern bleib bei dem, was Gott über dich sagt. Bleib bei der Wahrheit und sprich diese Wahrheit aus. Denn was du aussprichst über dich und über deine Familie und so weiter, das wird früher oder später sichtbar in deinem Leben. Sprich die Dinge, die du haben möchtest, also die du nicht haben möchtest, eben nicht aus. Ja, du möchtest nicht krank werden, also sprich auch nicht aus, dass du krank wirst. Du willst nicht irgendwie deinen Job verlieren, dann sprich doch nicht aus, dass du ihn verlierst. Ja? Also fang an, wirklich bewusst zu sprechen. Und was ich auch sagen will, ist, beteilige dich auch nicht an Gesprächen, die in diese Richtung gehen. Ja, wenn da schon 3 Leute irgendwie gegen Heilung sprechen, wenn da schon irgendwelche Leute gegen Wohlstand sprechen, wenn da irgendwo welche gegen Sündenvergebung oder Befreiung sprechen, beteilige dich nicht an diesen Gesprächen, mach da nicht mit, denn eins ist sicher, dass du niemals das empfangen kannst, wo du dagegen redest. Ja? Du möchtest Heilung, aber sprichst die ganze Zeit von Krankheiten. Rate mal, dass das blockiert. Ja? Das blockiert deine Heilung. Sprich eben nicht schlecht über diese Dinge. Ja, selbst wenn du sie selber auch nicht hast, ja, fang nicht an, ja, negativ über die Dinge, die Gott uns durch Jesus Christus und durch sein Kreuz ermöglicht hat. Ja, sprich diese Dinge nicht schlecht, denn du wirst sonst niemals an dem Ziel ankommen, wenn du dagegen sprichst und dagegen schießt. Ja? Und ich möchte gerne noch ein kleines Wort lesen und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Und zwar finden wir diesen Hinweis in Jakobus, und zwar in Jakobus 3. Lesen wir mal ab dem dritten Vers. Siehe, auch die Schiffe, siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. Also unsere Zunge ist auch ein kleines Ruder, ja? Und es schafft, also dieses kleine Ruder schafft ein so gewaltiges Schiff bei Sturm und was auch immer da draußen so abgeht, ja, zu lenken, und zwar wohin der Steuermann möchte. Wohin die Absicht des Steuermanns will. Also dort, wo du hin willst, rede genau dorthin. Ja? Sprich genau die Dinge aus, die du in deinem Leben sehen möchtest. Spreche die Dinge, die du in deinem Leben haben möchtest. Ja? Sei du der Steuermann für dein persönliches Leben und benutze deine Worte, um dieses Segel richtig zu setzen. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Also du kannst mit deinen Worten, ja, viel anrichten und viel ausrichten. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, da das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Also wir sehen schon, was für eine heftige Kraft und Macht die Zunge hat. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Also du kannst nicht mit deinem Mund erst eine Heilung aussprechen und dann plötzlich wieder eine Krankheit aussprechen. Ja? Du sollst geradlinig bleiben bei dem, was du sprichst, und du sollst eben dich für das Gute entscheiden. Ja? Du kannst eben nicht zu Erfolg kommen, du kannst nicht an dein Ziel ankommen, wenn du anfängst, immer wieder anders zu sprechen. Du kannst nicht eben einmal gute Dinge über dich aussprechen und im nächsten Augenblick sprichst du wieder etwas Schlechtes über dich aus. Ja? Dann fängst du wieder an, irgendwas Gutes auszusprechen, dann wieder was Schlechtes. Ja? Bleib bei der guten Seite, bleib bei der guten Linie. Halleluja. Eben, ich möchte es auch noch ganz kurz mit einem Navi vergleichen. Ja? Wenn du dein Navi einstellst und Heilung ist dein Zielort, dann kannst du nicht anfangen, gegen diese Heilung zu sprechen, weil jedes Mal wird dich, wenn du etwas Negatives über die Heilung sprichst, biegst du damit in die falsche Richtung ab. Ja? Du biegst von deinem Ziel weg und du wirst so eben niemals an dein Ziel ankommen. Ja? Du kannst nicht an dein Ziel ankommen, wenn du ständig darüber sprichst, wie schlecht es dir geht, wie viele Menschen an dieser Krankheit leiden oder sterben oder dass es unmöglich ist, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Ja, fang an, die Richtung wieder zu korrigieren. Fang an, positiv über deine Situation zu sprechen. Ich habe jetzt hier das Beispiel vielleicht von der Heilung genommen, aber es ist egal, in was für einem Bereich du in deinem Leben diese Korrektur brauchst, sondern sprich stattdessen die Wahrheiten über dich aus, die du in Gottes Wort findest. Und zwar sagt Gottes Wort uns, nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Und es heißt auch, bei Gott ist nichts unmöglich. Also es gibt keine Krankheit dieser Welt, die unmöglich ist zu heilen. Das gibt es nicht. Wenn du es mit Gott tust, wenn du es auf die Art und Weise tust, die Gott dafür vorgesehen hat, dann wirst du überwinden. Jesus heilte jeden, der zu ihm kam, und zum Beispiel sagt dann, dass du keine Ausnahme bist. Ja, du bist nicht irgendwie der eine von einer Million, bei dem es halt nicht funktioniert hat, sondern du musst wissen, dass Gott die Person nicht ansieht. Das, was Gott für andere Menschen getan hat, das will er auch für dich tun. Ja, Gott schaut nicht, wie viel Geld du hast, Gott schaut nicht, wie akademisch du bist, Gott schaut nicht auf irgendwelche anderen Sachen, auf die wir Menschen gerne schauen, ja, ob jemand sympathischer ist oder nicht, sondern Gott schaut die Person nicht an. Und das ist wichtig, dass du solche Dinge begreifst, dass du solche Dinge über dich aussprechen, denn durch negatives Sprechen kommst du niemals an ein positives Ergebnis. Ja, das muss dir wirklich bewusst sein. Worte des Lebens erzeugen, bewahren das Leben. Halleluja.